Ja, wir möchten heute Morgen miteinander über ein Thema nachdenken, das uns alle angeht, nämlich über dieses Thema, wie kann Leben in der Veränderung gelingen? Veränderung, das ist so ein Stichwort, das klingt hip und toll und ist in, weil wir in einer Zeit leben, die sich rasend schnell verändert. Aber wenn wir dann an die Realität denken, dann merken wir, wie uns das eigentlich manchmal so sehr schwer fällt. Es beginnt so mit kleinen Dingen bei mir, wenn sich die Maske meines Online-Bankings schon wieder geändert hat. Oder wir lesen die Welt digital und sich das Outfit, will ich schon sagen, das äußere Erscheinungsbild schon wieder verändert hat. Es neue Features gibt, neue Dinge gibt, die man nutzen und kann und man sich wieder erst hineinarbeiten kann. Schon in so kleinen, banalen, alltäglichen Dingen merken wir, wie Veränderung uns schwerfällt. Denn Veränderung bedeutet immer, Altes und Liebgewordenes loszulassen, wo wir uns auskennen, wo wir zu Hause sind, wo wir wissen, wie die Dinge funktionieren, was wir aus der Erfahrung kennen. Und Veränderung hat mit Umdenken und mit Neuanfangen zu tun, mit Altes zurücklassen und Neues wagen. Das klingt oft schön, toll und aufregend, aber wir merken, dass das oft gar nicht so einfach ist. Diese Zeit verändert sich rasend schnell. Schon einmal gab es eine Epoche in der Zeit der industriellen Revolution, wo sich auch vieles verändert hat. Rasend schnell. Aber zur Zeit in der Industrialisierung war es immer noch so, dass es viel technischen Fortschritt gab. Aber um diesen technischen Fortschritt bewältigen zu können, handeln zu können, waren Menschen notwendig. Ohne Menschen wäre es nicht gegangen. Heute im Zeitalter der Digitalisierung und wenn man Wahlkampf hört, hört man es ja an allen Orts, was ist das wichtigste Thema? Digitalisierung, Digitalisierung. Wird es eines Tages so sein, dass Menschen nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern Menschen werden überflüssig werden und Roboter werden vielleicht andere Roboter bauen? Ich habe mich vor kurzem kundig gemacht, in meiner Tageszeitung ist da immer so eine Werbeanzeige, Taxiservice Uber oder aber, keine Ahnung, wie man das Ding ausspricht, habe da mal drauf geklickt und das Modell der Zukunft wird also so sein, dass wir alle gar keine PKWs mehr haben, sondern wir benutzen die App auf unserem Smartphone. Wir wollen jetzt von Heiningen oder von Rechburghausen nach Göppingen fahren, geben das in unsere App rein. Es kommt ein Auto vorbei, da sitzen auch noch andere Leute letztendlich drin und ich fahre dann mit den anderen Leuten nach Göppingen, brauche ein eigenes Fahrzeug gar nicht mehr, muss mich gar nicht mehr drum kümmern. Verkehrsflüsse werden automatisiert, einfacher gemacht, die Straßen werden leerer. Hochinteressante Entwicklung, aber wenn wir einmal dran denken, ehrlich gesagt macht uns das alles auch ein bisschen Angst und da ist es dann mit der Veränderungsbereitschaft gar nicht mehr so hip und toll, weil wir das alte Vertraute zurücklassen müssen, uns immer wieder auf Neues einlassen müssen. Interessant ist, dass Jesus uns auch verändern will. Das ist sein großes Ziel und sein großes Thema mit unserem Leben. Er hat mehr die Absicht, uns einfach mal nur so in den Himmel zu bringen, dass wir eines Tages im Himmel ankommen, sondern er möchte, dass wir uns in unserem Charakter von ihm umgestalten lassen. Und so steht es in diesem bekannten Vers im Römerbrief, im Neuen Testament, in Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verändern, indem ihr euren Sinn, euer Denken umgestalten lasst, sodass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ihr wisst, dass in diesem Bild, das Bild der Metamorphose, der Umwandlung von einer Raupe in einen Schmetterling steht, also dieses transformative Veränderung durch den Heiligen Geist, das ist das große Thema und Gott sieht von Anfang an den schönen Schmetterling in uns und nicht die hässliche Raupe. Das ist sein großes Ziel. Und deshalb stellt er uns in Veränderungsprozesse hinein. Und wir merken, die meisten geistlichen Fortschritte, geistliches Wachstum, erreichen wir meist nicht durch easy Zeiten, wo eh alles läuft, sondern wo Gott uns in Schwierigkeiten, mit Menschen manchmal in Veränderungsprozesse hineinstellt. Und wir jetzt die Frage haben, sind wir bereit, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren und uns wirklich verändern zu lassen? Und ich merke, ganz ehrlich aus meinem Herzen gesprochen, dass je älter ich werde, umso schwerer fällt mir das. Als junger Mensch ist ja klar, man muss sich verändern und man hört, du hast noch viel zu lernen. Jetzt bist du 48 und meine Frau sagt zu mir immer, ich soll sagen, ich sei 48 und nicht 46. Ich sage immer, ich sei 46. Also ich bin 48 und da merke ich, vielleicht sage ich 46, weil ich die Veränderung gar nicht loslassen will. Also ich bin 48 und ich merke, je länger und mehr fällt mir das schwer. Manchmal sagt sie auch zu mir, ich hoffe, du wirst nicht wie dein Vater. Ich glaube, das meint sie nicht unbedingt positiv, obwohl der viele positive Eigenschaften hatten. Mein Vater war aber ein Stück immer so unflexibel festgefahren. Also, wir haben jetzt im Urlaub noch so dran gedacht, so ganz banale Dinge. In eine Wirtschaft, wo es durchgehende Küche gibt, von mittags bis abends geht man nicht hinein, da schmeckt es nicht. Oder in eine Wirtschaft, wo eine Metzgerei dabei ist oder eine Brauereigaststätte, kann man immer essen gehen. Das schmeckt immer da. Schublade auf, Schublade zu. Und so funktioniert manchmal das Leben, nicht wahr? Und ich merke schon so eine gewisse Tendenz, je älter ich werde, eine gewisse Unflexibilität, wie ich dann manchen Dingen meinem Vater ähnlicher werde. Aber ich merke auch diese Veränderungsprozesse in der Ehe. Also Annette tut sich schwerer damit, dass nur noch ein Kind von 4 Kindern zu Hause ist. Man nennt das ganz professionell das Empty-Nest-Syndrom, das Frauen durchlaufen, wenn das Nest immer kleiner wird. Ich ehrlich gesagt genieße die Ruhe, die Beschaulichkeit, dass Dinge an dem Platz sind, wo ich sie hingelegt habe und mich nicht mit meinen Kindern rumstreiten muss, wo sie jetzt schon wieder den Besen oder sonst irgendetwas hingestellt haben. Also das sind Veränderungsprozesse im Gange, nicht nur in unserem Leben, mit uns selbst. Wir werden alle älter, wir werden nicht jünger, nehmen hoffentlich zu am inneren Menschen, aber das sind Prozesse, die nicht immer ganz so einfach sind. Oder wenn man dann ein junges Ehepaar ist, dann plötzlich Kinder bekommt und sich das ganze Leben auf den Kopf stellt, man eben nachts nicht mehr durchschläft. Und sich alles um die Kinder dreht und man kaum noch Zeit hat als Mann und Frau füreinander. Das sind wirkliche Veränderungsprozesse, die nicht einfach sind. Und es sind auch Veränderungsprozesse im täglichen Miteinander. Wir hatten mal einen Konflikt in der Gemeinde, längere Zeit her. Und wie das dann so ist, da bekommt man manchmal auch ordentlich sein Fett ab und Kritik und manchmal berechtigt und manchmal unberechtigt. Und da war einer der Leiter, der das so zum Ausdruck brachte, naja, solange die anderen kritisiert werden, ist es ja in Ordnung, aber jetzt bin ja ich kritisiert worden und wie kann man mich eigentlich kritisieren? Also so quasi aus einer Erhabenheit heraus, wo wir uns gedacht haben, okay, auch wir als Leiter müssen uns kritisieren lassen und bereit sein, auch in dieser Veränderung zu leben, in die Gott uns hineinstellt. Auch, dass viele Dinge nicht mehr so sind wie vor 25 Jahren, als wir zum Glauben gekommen sind. Und unsere Kinder manche Dinge anders und differenzierter sehen. Wir auch merken, dass vor 25 Jahren die Leute, die zum Glauben gekommen sind, einen ganz anderen biblischen Background hatten. Also Ahnung von dem, was in der Bibel steht. Und heute manchmal Leute auf die Bibelschule kommen oder in FSJ machen, wo die einfachsten Grundlagen, obwohl sie aus christlichen Elternhäusern kommen, nicht mehr vorhanden sind. Also wir leben in allen Bereichen in unserem Leben, im persönlichen, im öffentlichen Leben, in einem ständigen Wandel. Und es hilft nicht einfach zu sagen, ich bin so wie ich bin, ich will mich nicht verändern. So funktioniert es nicht, sondern die Dinge bleiben im Fluss. Und das ist auch das große Ziel, in das Gott uns hineinstellt, dass er uns verändern will und gerade die Dinge, die ich gerade eben genannt habe, dazu letztendlich auch gebrauchen möchte. Man könnte da noch ganz viel mehr dazu sagen, aber das soll so mal als kurzer einleitender Gedanke uns helfen, so dem Thema auch auf die Spur zu kommen. Ich möchte mit euch heute Morgen über einen Bibeltext nachdenken, der mich schon seit ganz, ganz langer Zeit beschäftigt. Und irgendwann mal wird dann aus dem, was mich seit langer Zeit beschäftigt, dann auch eine Predigt. Es ist die Geschichte zweier Männer, die völlig unterschiedlich waren, die eines römischen Hauptmanns namens Cornelius und des Apostel Petrus. Das ist der Petrus, wo Jesus sagte, du bist Petrus, du bist Kephas und auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Also Petrus, der eine hohe Verantwortungsfunktion in der Gemeinde hatte. Und die Geschichte des Heiligen Geistes, wie Gott diese beiden Menschen letztendlich zusammenführt, souverän die Dinge leitet und steuert, dass richtige Personen zusammenkommen und der Petrus ein echtes Aha-Erlebnis hat. Es ist relativ viel Text in Apostelgeschichte 10 und so werde ich es so machen, dass ich teilweise lese, teilweise euch erzähle, euch ganz kurz in den Sachverhalt mit hineinnehme, weil wir haben ja auch die biblischen Texte auch nicht immer alle ganz so abrufbereit in unserem Innersten wie auf einer Festplatte. Da heißt es, in Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehört. Ich lese übrigens aus der neuen Genfer Übersetzung. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Hause lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags, die Juden pflegten gewisse Gebetsrituale zu bestimmten Zeiten, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Und der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte und schickte sie dann nach Joppe. Und ich also auch hochinteressant, dass Gott es wirklich so gemacht hat, in dem persönlichen Umfeld von diesem römischen Hauptmann, dass da schon gläubige Leute waren, die ihn da bei dieser Suche nach Gott unterstützt haben und Gott da schon Vorsorge geleistet hat. Zeitgleich zu dieser Geschichte, die ich euch gerade eben vorgelesen habe, befindet sich also der Apostel Petrus bei einem anderen Simon, dem Gerber am Meer in Joppe. Er war dort zu Besuch. Gastfreundschaft ist in der Kultur des Nahen Ostens etwas Selbstverständliches. Und wenn ihr einmal so diese ganze Geschichte lest, nur unter diesem Aspekt, wie übten die damals Gastfreundschaft, wie lief das alles ab mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit, können wir allein unter diesem Aspekt, wenn wir diese Geschichte vielleicht in den nächsten Tagen mal lesen, ganz viel auch für unser persönliches Leben lernen. Dieser Simon Petrus war jetzt also bei seinem Namensvetter, bei dem Simon, dem Gerber, zu Gast. Er hatte Hunger, es war um die Mittagszeit und der Petrus bat seinen Gastgeber, ihm doch einen leckeren Kebab mal zum Mittagessen zu machen und damit war dann die Frau letztendlich beschäftigt. Und während nun dessen diese Mahlzeit zubereitet wurde, bekam auch der Petrus eine Vision. So der Heilige Geist arbeitet an unterschiedlichen Orten und lenkt und führt nun diese Geschichte. Und dann kommt dieses bekannte Bild, wo diesem Petrus ein Tuch vom Himmel herabgelassen wird. Und da sind allerlei eklige Tiere in diesem Ding drin, in diesem Tuch drin. Und er bekommt den Befehl von oben, vom Himmel, gesagt, Petrus, ich will, dass du diese Tiere schlachtest und isst. Ja, nicht ein Riesenproblem, Petrus, denn all die Tiere, die dort in diesem Tüchlein drin waren, durfte er ja aus rituellen Gründen, aus den jüdischen Speisevorschriften, überhaupt nicht essen. Und Petrus verweigerte sich, dieses zu tun. Es war eine Vision, es war nicht wirklich so. Und er sagte, nein, das will ich nicht tun. Ich habe niemals Unheiliges oder Unreines gegessen. Er wollte ja Gott gefallen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre unrein. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Nun, jetzt war ja diese Vision, die Gesandtschaft des Hauptmann Cornelius war so unterwegs. Jetzt klopften sie in Joppe an dem Haus Simon des Gerbers und fragten nach einem Petrus. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf, dass klar wurde, Petrus soll nun mit dieser Gesandtschaft dieses römischen Hauptmanns wieder zurück nach Caesarea am Meer gehen, wo der Hauptmann stationiert war. Und dort wurde er schon von einer großen Menge erwartet. Und dann sagte Petrus, als er ankam, überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort versammelten. Und er stellte natürlich die Frage, warum habt ihr mich gerufen? Genau dann erzählt der Hauptmann diese Geschichte, diese Vision, die er hatte, dass er zu diesem Simon Petrus ihn letztendlich hierher bringen sollte. Und dann sagt der Simon Petrus etwas ganz Interessantes. Ihr wisst ja, dass es einem frommen Juden gar nicht erlaubt ist, Gemeinschaft mit anderen Heiden, mit denen aus den Nationen zu haben. Erzählt seine Geschichte mit diesem Tuch, das runterkommt, mit den unreinen Tieren. Und der Heilige Geist gibt ihm nun die Interpretation dieser Vision. Und ihm wird deutlich, dass diese unreinen Tiere, die er schlachten und essen sollte, ein symbolisches Bild dafür ist, dass die Menschen, unter denen er sich im Moment befand, also unter ganz vielen Heiden, dass er sie genauso annehmen sollte, wie er Juden annehmen sollte. Und dann Petrus sagt, wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Und dann verkündigt er den Anwesenden das Evangelium des Friedens, erzählt von Jesus. Und sie bekommen den Heiligen Geist, sie reden in anderen Sprachen. Und das ist das sichtbare Zeugnis für alle anwesenden Juden. Gott nimmt auch die Nationen an. Nun, ich habe deshalb ganz, ganz lange über diese Geschichte gestaunt, weil ich mir ehrlich gesagt die Frage gestellt habe, wo war eigentlich Petrus, als er diese 3 Jahre mit Jesus unterwegs war? Da gab es ja ganz viele Berührungspunkte, die Jesus mit heidnischen Menschen hatte und Jesus sogar ihren Glauben lobte und sie vorbildhaft erwähnte. Und auch in dem, was Jesus verkündigt war, offen und klar war, Gott wendet sich den Nationen zu. Das Heil ist eben nicht nur beschränkt auf das jüdische Geschlecht, sondern Gott wendet sich allen Menschen zu. Jesus ist der Heiland, der Messias für alle. Er ist für alle da. Das hat Jesus verkündigt. Ich musste an diese Geschichte denken, an den alten Simeon im Tempel, der im Tempel nun sein ganzes Leben wartet und von dieser großen Sehnsucht erfüllt war, dass es ihm doch noch möglich sein müsste, den Messias zu sehen. Und da kommt Josef und Maria mit dem Kindlein Jesus im Tempel an, um es dem Herrn darzubringen, ihr Opfer zu bringen. Und dann sagt der Simeon, was bin ich dankbar? Ich sage es mit meinen eigenen Worten, so wie ich den Bibeltext weitergeben kann. Was für ein Vorrecht, dass mir das beschert ist, den Messias zu sehen, das Licht für die Juden und das Licht für die Nationen. Also für Simeon war das kerzenklar und da stand er auf der guten Botschaft des Alten Testamentes, denn das Buch Jesaja ist voll von dem, Gott wird sich den Nationen zuwenden. Und ich stelle mir die Frage, okay, Jesus, Petrus, du bist jetzt derjenige, wo Jesus sagt, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde ist die Ekklesia. Und Ekklesia bedeutet die Herausgerufenen. Also nicht diejenigen, die schon immer dazugehört haben, sondern die Stimme von Jesus hören und sich in die Nachfolge von Jesus machen. Und du, Petrus, weißt nicht, dass du zu den Herausgerufenen, oder brauchst ganz lang, bis du das irgendwann mal kapierst, dass zu den Herausgerufenen nicht nur die Juden gehören, sondern auch die Nationen gehören. Das ist Wahnsinn, wenn ihr euch das mal überlegt. Jesus vertraut dem Petrus diese Aufgabe an und er checkt ganz lange nicht. Der braucht also eine ganz spezielle Vision, nochmal eine extra Führung des Heiligen Geistes, bis er das checkt, was viele andere vor ihm eigentlich schon längst gecheckt haben. Und je länger und mehr ich über diese Geschichte nachdenke, stelle ich mir persönlich ganz oft die Frage, gibt es Dinge in Gottes Wort, die ich lese und lese und lese und lese und bis zum heutigen Tag immer noch nicht so verstanden habe, wie Gott es gemeint hat? Gibt es Dinge, theologische Überzeugungen, die fest zementiert in meinem Herzen sind, von denen ich immer glaubte, dass es so und so richtig ist? Auch was die Anwendung dieser Dinge letztendlich betrifft. Also der Glaubensvollzug, die Nachfolge, Lehre hat ja auch gewisse Auswirkungen. Herr, gibt es Dinge in meinem Leben, die du schon immer geoffenbart hast? Ich aber blind war, es vielleicht nicht hören wollte, weil ich an diesen alten Glaubensüberzeugungen festgehalten habe, weil sie mir auch Sicherheit gegeben haben. Und nicht bereit war, auf etwas Neues mich einzulassen, das Gott mir schenken möchte. Und ich merke, an diesem Punkt bin ich hochgradig unflexibel, häng an meiner guten theologischen Ausbildung, wo alles wohl formuliert wurde in der systematischen Theologie, wie die Dinge, die großen Dinge Gottes in ein theologisches System gebracht wurden und wie man merkt, es gibt einem Sicherheit und Halt, an dem kann man festhalten und Gott dich immer wieder in Situationen bringt, wo dein theologisches System hinterfragt wird und du die Wirklichkeit Gottes manchmal in einer ganz anderen Art und Weise erlebst und erfährst. Nikodemus als Schriftgelehrter, der das ganze Alte Testament auswendig kannte, die ganzen Geschichten, muss sich von Jesus fragen lassen, du bist der Lehrer Israels und du weißt das nicht. Und wir sehen diese Aussage, diese enorme Diskrepanz zwischen theologischen Überzeugungen, zwischen theoretischem Wissen aus den Schriften und auf der anderen Seite die für den Glauben relevante Erkenntnisse und die daraus anwendbaren Erfahrungen, dass das oft zweierlei ist. Und auch aus dieser Geschichte mit Nikodemus lernen wir, ein Kind im Glauben weiß manches nichts und muss in Beziehung und Vertrauen noch lernen und gelehrt werden. All dies geschieht entwicklungsbezogen. Und das gilt für uns alle. Ob wir in diesem Raum heute Morgen 15, 17, 25, 40 sind, 48 sind, 60 sind, 70 sind, 79 sind oder schon weit über die 80 sind. Wir sind alles Lernende und gehen in die Schule Gottes und wollen von ihm lernen und bereit sein, in der Veränderung zu leben. So wie wir das auch in der Ehe tun müssen, sich gewisse Konstellationen verändert haben, die nicht immer einfach sind, Und trotzdem dieses neue Geschenk zu sehen, einen neuen Weg miteinander zu finden, auf diese neue Situation zu reagieren und das Geschenk der Ehe auch immer wieder neu zu entdecken. Dann auch zu hören, wenn meine Frau zu mir sagt, auf das und das musst du achten. Und das nicht einfach beiseite zu wischen mit irgendeiner sarkastisch-zynischen Bemerkung, als ob wir Leute wären, die nichts mehr zu lernen hätten. Ja, da muss man manchmal gut hinhören, man kriegt manchmal viel zu hören, was man verändern muss und dann auch Gott fragen, was ist dran, aber bereit zu sein, in dieser Veränderung zu leben. Auch im Miteinander, in der Gemeinde. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns in einer Art und Weise begegnen, die oft einen sehr, sehr stolzen Charakter haben und uns da oft auch die Demut fällt. Wir oft so leben in dem Bewusstsein, als ob wir bereits alles wissen, als ob wir immer recht hätten, immer den besseren Vorschlag, immer die besseren Ideen, wenn wir gefragt werden. Und wenn wir von Hilfe von außen bekommen sollen, wird dies oft mit Sarkasmus oder Lächerlichkeit überdeckt. Demütige Menschen hingegen erkennen Autorität an, ordnen sich unter, sind stets offen für Hinweise und für Korrektur. Und so wollen wir leben und uns in die Schule des Heiligen Geistes mit hineinnehmen lassen, dieses spannende Thema, wie Gott aus einer Raupe einen wunderschönen Schmetterling macht. Früher dachte ich immer, Herr, verändere mich, aber verändere mich ohne mich. Es ist mir einfach zu anstrengend, in diesen ganzen Veränderungsprozessen drin zu stehen. Mach einfach ein Wunder von oben und mach du einen ganz neuen Dirk draus, diesen wunderschönen Schmetterling. Und Gott sagt, nee, so funktioniert es nicht, so mache ich das nicht, sondern ich nehme dich in diese Veränderungsprozesse hinein, sodass du für dich das Schritt für Schritt nachvollziehst, nichts Übergestülptes ist, sondern etwas gelernt ist, das du gelernt hast in jeder Phase deines Lebens, dass es nachhaltig ist, nicht übergestülpte Überzeugungen sind, sondern selbst eigene gewordene Überzeugungen sind, die dann auch halten, wenn manchmal dann auch schwierige Zeiten kommen. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz großes Thema, da könnte man noch viel mehr dazu sagen. Und ich merke, in diesem Thema sind ganz viele Dinge auch in meinem eigenen Herzen im Fluss. Aber ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was von dem mitgeben, so einige Essenzen, mit denen ihr in eurem Alltag leben könnt, in eurer Lebenssituation. Und da, wo ihr den Eindruck habt, Mensch, da bin ich schon ziemlich festgefahren und unflexibel geworden und will mich eigentlich auch nicht ändern, sagen, Herr, ich will und hier bin ich, gebrauche mich zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Lass uns noch miteinander beten. Himmlischer Vater, das Leben mit dir ist so unendlich spannend und wunderbar. Durch dich hat das Leben eine Tiefe und eine Weite bekommen, eine Vielfalt bekommen in die unterschiedlichsten Themen unseres Lebens und auch ganz besonders unseres Herzens, wo es so oft im Argen ist. Und es ist so unendlich spannend, in die Situationen des Alltags, der Ehe, der Familie, der Gemeinde, wo du uns hineinstellst. Und wir letztendlich über all diesen Prozessen, Herr, deine liebende und wunderbare Hand sehen. Und wir selbst auch merken, Herr, nicht in den Zeiten des Erfolges sind wir verändert worden, sondern in den Zeiten, Herr, wo du uns richtig bearbeitet hast, in ganz schwierige Situationen hineingestellt hast. Wir aber aus diesen Situationen zu reiferen Persönlichkeiten geworden sind. Herr, ich danke dir für das, dass das Leben so spannend und so wunderbar ist. Ich danke dir für den wunderbaren Heiligen Geist, den du ausgegossen hast in unseren Herzen, diesen herrlichen Tröster, diesen herrlichen Leiter und Führer, der uns nicht bedrängt, der uns nicht kasteit, der uns nicht versklavt, sondern der uns in die Freiheit führen will, der uns auch nichts überstülpt und zu Marionetten machen will. Es ist so ein großes Geschenk Und wir wollen innerlich darauf einstimmen, wirklich einstimmen und wollen sagen, ja Herr, wir wollen uns wirklich verändern lassen, auch wenn uns das oft nicht passt, auch wenn wir oft Schublade aufmachen und Schublade zu, auch wenn es uns oft lieber ist, an den alten Dingen festzuhalten, und wollen offen sein für Neues, das du uns in unserem Leben zeigen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du uns in diese Prozesse auch in der Gemeinde mit hineinnimmst, auch in diese Gemeinde hineingehst, Herr, du der Handelnde, der Wirkende, der Heilende, der Führende bist und diesen ganzen Prozess, wie in dieser Geschichte, in Apostelgeschichte 10, in deiner unendlichen Souveränität, Klugheit und Weisheit überwachst. Danke, Herr, für dieses Thema und für viele Gedanken, mit denen wir jetzt auch nächste Woche in unseren Alltag gehen dürfen. Amen.